Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage. Damals sitzt mir Zara Elena vis-à-vis und sie macht so viel, dass sie sich jetzt gerade selber vorstellen darf, was sie macht und wer sie ist. Hallo Zara.
Ja, hallo miteinander. Da hat Jan absolut recht. Ich mache extrem viele verschiedene Sachen in verschiedenen Sparten. Jetzt akut wäre es Virtual Reality Performance. Ich komme aber eigentlich mehr aus dem Texte schreiben und Texte performen. Sprich, alle Arbeiten haben immer Text als Grundlage und suchen sich dann ihren Weg in den Medien. Manchmal ist es eben das Medium Virtual Reality, manchmal ist es eher Performance, analog. Manchmal ist es mit meinem Duo Cruise Ship Misery als Spoken-Pop-Duo. Und manchmal ist es ganz klassisch ein Roman.
Wo ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe. Ja, eben, du bist jetzt schon ganz viel erzählt. Es handelt ja immer um Sprache. Oder um Ausdruck von Sprache. Was gibt dir die Sprache?
Ermächtigung, würde ich glaube so ganz einfach sagen. Ich finde, der Ausdruck, der sprachliche, ist etwas, was uns als Menschen extrem prägt. Auch die ganze das Lernen von Sprache, das Lernen von Ausdruck, das Können in einen Austausch zu treten, sei das jetzt ein poetischer oder ein rein auf Kommunikation abgestimmter, ist eine sehr ermächtigende Form von Interaktion.
Und im Kontext von Kunst, wie ist dir die Sprache begegnet und wie variabel ist auch die Sprache jetzt für dich?
Ja, durch das die Sprache wie etwas ist, wo fast alle Menschen auf irgendeiner Form betreiben miteinander, haben auch alle einen Zugang, finde ich. Und der ändert sich natürlich je nach Projekt oder nach Publikum sehr in der im Format und in der Form, in der Art, wie man redet, in der Art, wie man schreibt. Und mich interessieren die Verschiebungen auch mega. Also ich finde es schön, sich zu überlegen, ja, jetzt sagen wir sind hier im Kleintheater, wie gehen wir auf die Leute zu mit unserer Sprache? Was haben wir so für Vorurteile oder Urteile gefasst über Menschen, die hierher kommen und umgekehrt? Und dort tun sich für mich so ganz spannende Verschiebungen auf, die mich sprachlich, aber auch menschlich sehr interessieren.
Und jetzt, wenn wir gerade auf das Projekt, wo ihr jetzt im Kleintheater sind, meine Sprache und ich, wann ist der Entscheid gekommen, das auch noch ins VR-Universum hineinzutragen, das Thema Sprache? Bei dir?
Das hat so ein bisschen Gestalt angenommen, als ich selber das erste Mal eine VR-Erfahrung gemacht habe.
Wie war die?
Es war, glaube ich, ganz etwas Doofes. Ich habe mit einem Roboter rumgetanzt oder so. Also es ist nicht es ist einfach ein Tutorial von Oculus, um wie so kennenlernen die Welt.
Ja, so haben sie auch angefangen. Also so die Vergehsüche mit VR, oder?
Genau, wo so einfach sehr publikumsfreundlich und herzig und lustig. So ein bisschen so. Aber
und
was
gleich hakelig.
Und also, gleich ja, auch ja, Unheimliches ja, Gefühl, ja, auf zu einem Mass. Und was mich eben sehr hat an die Sprache erinnert, ist einfach die völlige Loslösung vom eigenen Körper.
Ah, okay.
Weil Sprache, ich finde, Sprache hat ja in seiner Beschaffenheit schon etwas Virtuelles. Alles, was wir sagen, ist bereits eine virtuelle Sache.
Ja, das ist so. Oder wenn ich etwas sage, habe ich auch ein Bild davon, was ich sage. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das Bild, das ich probiere, meiner Sprache zu erzeugen, bei dir so rauskommt, das kann ich auch ein anderes Bild malen, oder?
Genau, und ich glaube, in der Alltagskommunikation vergessen wir das oft, aber die ganze Maschine von Sprache und Austausch beruht auf virtuellen Fähigkeiten, die wir haben als Menschen, die aber eigentlich ja, physisch funktionieren.
Wann hat denn das Gestalt annehmen für das Projekt und willst du das Projekt ein kurz umreissen, wie zu dem Projekt gekommen bist oder ist das Projekt zu dir gekommen? Oder wie war der Schaffensprozess gewesen?
Ja, wie gesagt, nach dieser ersten Erfahrung in VR habe ich ziemlich schnell angefangen, das Projekt von Grund auf konzipieren und habe mir einen Text gesucht, den ich mich möchte damit befassen möchte. Und das war jetzt in dem Fall von der Ilse Eichinger ein Text, wo sie sich wiederum in diesem Text hat mit ihrer Sprache befasst. Und ich habe gefunden, das ist eine gute Ausgangslage, weil einerseits ist das ein Text, der nicht keinen immersiven Zugriff erlaubt, wirklich. also nicht unbedingt so mega mitreißend ist emotional oder einen klaren roten Faden hat.
Ja, sondern eher offen, oder? So habe ich es empfunden.
Genau. Und es hat mich einfach sehr interessiert, was passiert, wenn man so etwas eher Offenes, Fragmentiertes in ein Medium reintransportiert, das eigentlich das totale Spektakel voraussetzt. So Achterbahn fahren und Geistergeschichte und Buh und Bahn, Dinosaurier. Und
ja, und vor allem auch das Verlieren vom eigenen Körper, also das Körpergefühl. Und da kann ja das dann auch mit VR erzeugen.
Genau. Und ja, so hat es dann über die 2,5 Jahre, die wir daran haben, geschafft, hat sich das immer weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das Format so, dass es eine 1:5 Performance ist, wo, naja, 1:4, 5 ist ein bisschen übertrieben.
Ja.
4 BetreuerInnen, 2 analoge und 2 virtuelle, treffen auf ein Publikum.
Ja, wo auf eine Person plus minus. Also gibt es auch Möglichkeiten für mehrere?
Also technisch wäre es möglich, aber okay. Wir haben es, also es wäre unter mit sehr vielen Einschränkungen möglich, aber da wir gefunden haben, dass es geht uns auch um die Intimität von dieser Begegnung, haben wir das wie so gelassen, dass es suggeriert, es ist 1:1, im Hintergrund arbeiten noch 3 Leute mit an der Technik.
Ich durfte ja das auch geniessen und habe ziemlich einen poetischen, inspirierenden Austausch gehabt an einem einsamen Strand. Warum das Setting vom, also natürlich kommt es aus einem Text von literarisch, aber warum genau so ein Setting mit Strand und Einsamkeit?
Ja, die ganze Architektur von dieser virtuellen Welt war recht tricky gewesen zu machen, um die richtige Stimmung herzubekommen. Ja. Und für mich ist es irgendwie, also gerade die Landschaft war ein extremes Ringen gewesen, um den Grad von Aufgehobenheit und Einsamkeit.
Okay.
Also um quasi genug Raum zu geben, dass die Menschen sich nicht klaustrophobisch irgendwie gehalten fühlen. Aber es darf auch nicht zu weit sein. Also die Bucht, wo man drin ist, ist recht säuferlich konstruiert, dass man einerseits so eine Verlorenheit fühlt in diesem virtuellen Raum, eine Einsamkeit, die einem auch glücklich macht, wenn dann jemand kommt. Dass eben die Begegnung eine Art ein erfreulicher Moment ist und nicht irgendwie ein Überwältigungs- oder Erschreckensmoment. Und gleichzeitig soll es die Offenheit haben von, man kann einfach dort sein und die Sachen anschauen und nicht auf die Begegnung angewiesen sein und so ein bisschen wie auf verschiedene Personentypen können eingehen können.
Jetzt sind wir eine Woche im Kleintheater gsi. Was waren so Resonanzen gsi vom Publikum?
Ja, eins, was ein bisschen schwierig ist an diesem Format, ist eben die Resonanz auch einzufangen.
Okay.
Aber ich habe doch ab und zu bin ich hier rausgehockt oder habe mit Leuten, die ich noch aufgeschnappt habe, ein paar Worte gewechselt. Und ich glaube, für viele ist das Prägende an dieser Begegnung ist zu merken, dass es eine menschliche Fürsorgeleistung gibt in einem völlig entmenschlichten Raum.
Ja, ich sehe es, ja.
Wo sie irgendwie berührt. Also einfach, ich glaube, die simple Anlage von wir schenken dir 45 Minuten von unserer Zeit und gehen auf dich ein und fordern dich vielleicht auch ein bisschen heraus. Du bist nachher verwirrt, bist vielleicht poetisch angeregt oder angewidert. Aber es hat etwas mit dir zu tun, was da innen passiert.
Oder du gründest einen Staat.
Oder du bist wahrscheinlich politisch verwirrt.
Das ist so. Das ist bei mir so gewesen. Was war die grösste Herausforderung jetzt für dich als Künstlerin an dem Projekt? Und nachher dann, was war schwierigste gewesen oder immer noch schwierig, das am Publikum so können zu verkaufen, so etwas Digitales in einem Theater, aber zuerst mal für dich persönlich.
Es hat in den verschiedenen Phasen hat sehr viele Momente gegeben, die für mich schwierig waren, gerade weil es halt viel mit Code zu tun hat, mit Programmieren. Und ich habe beschlossen, ich lerne das jetzt nicht auch noch selber, weil ich mache schon genug verschiedene Sachen, sprich ich arbeite mit jemandem zusammen, der das macht, professionell. Aber was ich sicher habe, zum Teil auch unterschätzt, ist halt die ganze Übersetzungsleistung zwischen Menschen, die künstlerisch arbeiten, die in meinem Kernteam, und er, der Teil des Teams war, der Programmierer, der halt wie eine eigene Sprache mitbringt, ein eigenes Wording und auch ein eigenes Ästhetikverständnis, das nicht immer mit dem gestimmt hat, was wir haben gefunden und so hat man sich halt wie so ein bisschen, man musste aushandeln und man musste auch eine Sprache müssen entwickeln, dass man weiss, von was man eigentlich redet.
Ja, das hört man oft, dass eben die zwei Sprachen ein bisschen brauchen, bis es dann synchronisiert, oder? Also die Programmiersprache und dann auch die künstlerische Sprache. Kannst du ein, zwei Beispiele sagen, wo es gehackt hat?
Ja, so ganz konkret, es gibt ja ein Level, wo man so in einem Zollhaus ist oder wie auch immer man es benennt. Das ist nicht immer ein Zollhaus, manchmal ist es auch ein Ferienhaus oder ein Raum oder ein Zimmer, was auch immer. Und nur schon durch das ich das hat Zollhaus genannt von Anfang an, weil es so im Text vorkommt, ist das am Anfang so ein Horror-Zollhaus gewesen, mit so Blutspuren und irgendwie wie aus einem Horrorfilm mit so Gitter und allem. Also einfach etwas, wo einem wirklich kalter Rücken abläuft. Und mein Programmierer hat das aus Einfachheit einfach aus dem Asset Store von Google so gekauft und reingesetzt. Und recht lange ist das Haus so da gestanden und wir haben jedes Mal fast Krise bekommen. Weil es immer noch dort steht. Und immer gesagt, das ist unheimlich, das kann man nicht machen. Wir machen hier kein Horror-Game, wir müssen ein anderes Zollhaus haben. Und so, also ja, anhand von so Diskussionen hat man dann eine Lösung müssen finden. Wie macht man denn ein anderes Zollhaus, wenn es nicht eins ist, das gekauft ist? Wer macht denn das Zollhaus? Man kann sich nicht einfach wünschen und dann ist es da. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass ich es gemacht habe.
Ah, zeichnen?
Also, dass sie mir am Schluss meine Skizzen haben genommen, anstatt etwas einzukaufen.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich in einem anderen Interview gehört habe, wo du auch über das Projekt geredet hast. Eben dem Übergeordneten, wem gehört oder auch von der Technik, wie schwierig war das auch gewesen, zu akzeptieren, dass die Technik jetzt nicht von Künstlerinnen und Künstlern sind, sondern jetzt von Tech-Firmen mit den Daten und alles. Das war auch noch ein riesen Fall gewesen, wo dich immer nicht, jetzt, glaub, schlaflose Nacht, aber gleich.
Wow, so, man darf, glaube ich, schon sagen, schlaflose Nacht. Okay. Ja. Das wäre gelogen, wenn ich würde sagen, ich könnte da ruhig und mit gutem Gewissen schlafen, weiterhin.
Wie war denn die Auseinandersetzung gewesen, dass du gleich den Frieden gemacht hast, weil jetzt scheint es gelöst zu sein?
Ja, das ist, glaube ich, einfach die Nerven, die man sich da trainiert, jetzt über die drei Jahre. Also es ist immer noch sehr, sehr krass, was die Abhängigkeit immer wieder für komische Fehler abproduziert. Jetzt gerade zwischen dieser und der letzten Woche hat es ein Update gegeben von Meta.
Ah, okay.
Wo uns einiges hat zerschossen wieder. Und zwar ohne, dass wir irgendetwas hätten gemacht, nämlich einfach, weil die Soft- und Hardware halt am ehemaligen Facebook gehört. Und die sind aktuell gerade ganz viel am Neuprogrammieren, sprich, es werden Updates erzwungen. Das
wird ja dann die Meta-Ebene, oder?
Genau, das Metaverse soll jetzt kommen, wir freuen uns alle schon riesig. Und genau, also die Abhängigkeit macht mich nach wie vor oft auch frustriert und verloren, weil ich das Gefühl habe, es gibt gar keine Verantwortung mehr. Ich kann mich ja nie mehr wenden, wenn es ein Problem gibt. Ich muss einfach akzeptieren, dass es gibt und es einbauen ins Spiel.
Ich gehört wieder zu, dann halt mit diesen Herangehensweisen umzukommen. Was ist denn, bevor wir dann zu der nächsten Frage kommen, mit dem Benefit von trotzdem diesen schlaflosen Nächten und auch diesen Aussetzungen von diesem Projekt für dich persönlich?
Ich glaube, für mich war es wichtig, wie das Feld, wo ja definitiv Konzerne und grosse Player gehört, künstlerisch zu erkunden und quasi das Publikum auch so ein bisschen mitnehmen in dieser Erkundung. Halt jeder auf seine Art. Was heisst das eigentlich, wenn wir die Technik in unser Leben einbauen?
Und was heisst es?
Ich glaube, es bedeutet eine grosse Abhängigkeit und gleichzeitig auch ein neues Spielfeld für genau so Sachen, sich begegnen können über weite Distanzen und dort Modi herausfinden, wie man zusammen kann einen empathischen Raum gestalten kann. Oder eben auch durch die Entkörperung eine Art klarer machen, wie radikal unkörperlich gedacht wird in der Programmierung. Also wenn das Ziel soll sein, dass der Mensch als solcher komplett virtualisiert soll sein, dann muss man wie alle Körper einbeziehen in diesen Vorgang und sehr viele Körper werden vergessen und sehr viele körperliche Funktionen und Bedürfnisse werden unterschlagen in diesem Prozess. Zu einem Grad, wo es so absurd wird, dass man denkt, die Leute können nicht mehr aufs WC.
Ja, wenn man das dann denkt, in dem, ja.
Also, ja. Und ich glaube, dort das Publikum so ein bisschen mitzunehmen auf eine spielerische Art und Möglichkeiten zu geben, das auszutesten und auch zu fühlen, was ist das für ein körperlicher Effekt, und zwar eben ohne Überwältigung und ohne allzu grosse Zudringlichkeit vom Spektakel, ist für mich ein wichtiger Schritt, und ich fühle mich wie so als Künstler ein bisschen verantwortlich, die Sachen herauszufinden.
Ja, jetzt gerade in meinem Beispiel, oder? Ich habe mich dort natürlich räumlich schon ein bisschen begrenzen müssen, aber ich habe gleich können, ohne gefühlt mich überall bewegen, wo ich im Alltag jetzt nicht überall ankomme, so einfach wie jetzt in diesen 45 Minuten von dem Erlebnis. Also für mich hat es wie Behinderung auskludiert. Also natürlich von den Höhen von gewissen Sachen habe ich dann schon wieder gemerkt, dass ich eigentlich sitzend unterwegs bin. Aber in dem Raum hat die Behinderung auch keine Rolle gespielt. Und dem vis-à-vis ist auch völlig egal gewesen, wer ich bin und was ich bin, sondern wir haben uns einfach auf dem idyllischen, einsamen, digitalisierten Strand getroffen. Und das ist dann wieder ein interessanter Punkt gewesen, der bei mir extrem nachgehalten hat, dass ich habe kein Problem mit meiner Behinderung, aber gleich in diesen 45 Minuten keine Rolle gespielt hat, wo es sonst irgendwo unterschwellig immer tut.
Ja, und natürlich ist die Begegnung zwischen zwei Entitäten, die sich genau gleich aussehen,
genau,
ist natürlich auch eine Chance, um quasi mal herauszufinden, wie fest tut man eigentlich anders umgehen mit dem anderen, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Mann oder es ist eine Frau, ja, oder es ist unklar, was es ist.
Dann wird es aber wieder spielerisch, oder? Irgendwo durch. Ja, dann musst du dich einfach raustasten, oder?
Und der Raum ja dann doch auch hauptsächlich über das Reden und über die sprachliche Interaktion definiert wird, so. Der gemeinsame.
Ja, und darum würde ich das jedem irgendwo oder jeder ans Herz legen, diese Experience mal zu machen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, den Performance-Druck habe ich nicht gehabt, sondern es ist wirklich um meine sprachlichen Fähigkeiten oder halt auch die gedanklichen Fähigkeiten gegangen. Ist das auch ein bisschen die Triebfeder gewesen, um den Leistungsdruck rauszunehmen in diesen 45 Minuten?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja schon genug Angstzustände, die das Publikum durchläuft, wenn es heisst, du musst mitmachen. Das ist ja für viele einfach der absolute Horror, so ein Mitmachtheater. Und ich glaube, wir wollten wie ein Setting schaffen, wo klar ist, du musst überhaupt nichts. Du könntest jetzt hier einfach schweigen, 45 Minuten. Aber du hast eine Verantwortung, wie das die 45 Minuten umgehen. Und das hat, ich glaube, das ist wie im echten Leben, ein Stück weit. Also, ja. Man beeinflusst einander gegenseitig, man nimmt einander ernster oder weniger ernst, man lockert etwas auf oder man sagt, man geht auf die Schwere ein. Also, das ist wie so, dass man merkt, was ich hier sage und was ich hier reinbringe, hat eine Relevanz dafür, wie die Situation sich gestaltet, besonders wenn es um eine Soziale geht. Und halt um eine Fremde. Also es gibt ja auch eine Fremdheit in dem Setting. Eine gegenseitige oder eine landschaftliche.
Wo das Projekt entstanden ist, in eurem kleinen Kämmerli, und dann du mit der Idee rausgegangen bist, wie hat so das Publikum oder auch eben die Theater reagiert?
Sehr unterschiedlich. Also, ich glaube, viele Leute waren sehr offen gegenüber dieser neuen Sache, auch neugierig, weil sie vielleicht noch nie so eine VR-Erfahrung haben gemacht. Und dann vielleicht sogar fast ein bisschen positiv überrascht, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Also, dass es etwas gibt daran, was sie vielleicht eben doch auch ein bisschen interessiert. Aber dass es vielleicht nicht unbedingt die digitale Komponente ist, sondern die menschliche, die ja, verstärkt wird durchs Digitale.
Ja, wo sie halt auf ein Minimum reduziert. Also jetzt in dem Setting, oder? Du hast fast keinen Aussenreiz.
Mhm.
Oder natürlich gestalte ich auch mein Mitleben, aber ich bin gleich von mehreren Komponenten gezwungen, mein Mitleben so im Alltag irgendwo zu beugen und vielleicht auch zu brechen, was ich in diesem Raum natürlich nicht hatte.
Ja, und ich glaube, für viele Leute, die vielleicht keine körperlichen Einschränkungen haben in ihrem Leben, ist es dann fast schon wieder eine gegenteilige Erfahrung. Mhm. Nämlich, was, ich kann da nicht her? Was, ich kann jetzt da nicht her? Ja. Ich will dort her. Ja. Und man sagt, nein, du kannst nicht. Der physische Raum ist begrenzt. Du bist an der Wand. Ja. Es geht dort nicht her. Und du bist angewiesen auf eine Hilfestellung von jemandem, der offenbar komischerweise mehr kann als du. Nämlich das andere gegenüber, der da rumflitzt. Und das anzunehmen als eine Hilfestellung ist für viele vielleicht auch das erste Mal oder eine komische Situation gewesen, dass es irgendwie ein bisschen dazugehört. Weil sie können ja nicht zu Fuß zum Zollhaus laufen.
Nein, plötzlich bin ich einfach angewurmt.
Ja.
So.
Also. Aber im echten Leben könnten sie es darum vielleicht. Ja. Darum ist der Affront, dass sie jetzt da nicht ermächtigt sind, das zu entscheiden, ist dann gut, ja. Was können wir machen? Du hilfst mir.
Das auch. Und sie, also was auch wieder spannend ist, oder? Ich mit meiner Körperbehinderung bin irgendwo froh, ist einfach gestaltet. Und sie werden wahrscheinlich durch, dass sie alles können, auch wieder begrenzt, weil es gleich ein begrenzbarer Raum ist. Für mich hat das eine gewisse Sicherheit gegeben. Darum ist es extrem spannend. Wo haben ihr aber jetzt auch, ich gehe ja an verschiedene Theater auch, wo sind an Grenzen gestossen mit dem Projekt? Jetzt?
Es gibt einfach Grenzen von der Kompliziertheit, die man manchmal nicht mehr überschreiten will, einfach weil die Organisation aufwendig ist und vielleicht für gewisse Häuser ungewohnt. Also im Theater ist man sich ja gewohnt, dass mehrere Leute etwas mitschaffen und dass man recht viel Personal braucht für eine Aufführung. Aber jetzt gerade im Literaturkontext, wo wir haben angefangen, das ist natürlich keine Wasserglaslesung, es braucht ein bisschen mehr als ein Papierausdruck.
Ja, was braucht
es? Es braucht lustigerweise gar nicht so viel. Also weißt, da bin ich dann meistens erstaunt, mit wie wenig die Überforderung schon anfängt. Es braucht eigentlich vor allem einen leeren Raum mit völlig langweiligem, normalem Licht und stabiles Internet.
Aber das mit einem stabilen Internet?
Das ist bereits schon zu viel für viele. Und es braucht natürlich die Bereitschaft, uns den ganzen Tag zu spielen. Sprich, Tickets hintereinander zu verkaufen, anstatt alle auf einen Schlag, auf eine Uhrzeit. Und das ist für viele Institutionen neu und komisch und kompliziert.
Wenn wir jetzt ein bisschen einen Ausblick machen, ist das Zukunft, so ein digitaler Spielort für das Theater, oder ist es eher einfach ein zusätzliches Gadget aus deiner Sicht?
Ich glaube, es wird nie über das Zusätzliche rausgehen. Okay. Weil ich, also, oder vielleicht hoffe ich das auch nur.
Okay.
Weil ich das Gefühl habe, was die Leute nach wie vor sehr interessiert sind, ist die Menschlichkeit in irgendeiner Form. Aber wenn natürlich die ganze technische Entwicklung in eine andere Richtung geht, dann wird das irgendwann nicht mehr wahnsinnig interessant sein für theatrale Settings oder künstlerische Arbeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das insofern zukunftsträchtig ist, dass es wahnsinnig interessant wird bleiben für eine künstlerische Auseinandersetzung. Aber gerade jetzt ist es, glaube ich, wichtig und gut, dass das stattfindet.
Jetzt bist du eben 3 Jahre mit diesem Projekt unterwegs. Was nimmst du mit aus diesem Projekt?
Ich glaube, meine Haupterkenntnis ist, dass ich weiterhin in so Format arbeiten will, wo eine gewisse Intimität eine Rolle spielt. Das hat mir sehr gefallen an dem. Die 1-zu-1-Begegnung mit jemandem völlig Fremden in einem neutralen oder eben nicht neutralen, aber entfremdeten Raum. Aber das kann man auch ohne VR herbeiführen, glaube ich.
Und jetzt sind wir noch unterwegs mit dem «Meine Sprache und ich» irgendwo im anderen Theater, dass vielleicht ZuhörerInnen auch noch sich irgendetwas rausschreiben können.
Wir sind aber ein bisschen am Schluss von unserer Aufführungsphase in Luzern und gehen jetzt noch auf Wien im November und vielleicht noch auf Stuttgart nächstes Jahr. Und dann legen wir das Projekt erstmal, also rechnen wir mal ab und legen es mal ab. Und wenn es aber weitere Spielorte gibt, die sich interessieren, dann können wir es auch wieder aufnehmen.
Das nimmt mich jetzt persönlich noch Wunder für einen Kunstschaffenden. Wie schwierig ist es, ein Projekt ad acta zu legen? Oder bist du da so routiniert, dass du sagst, es ist schon irgendwo wieder was anderes geboren?
Also ich habe zum Glück parallel ganz viele andere, die cool laufen. Also mein Duo spielt Konzerte, wir bringen nächstes Jahr das zweite Album raus. Im Frühling kommt mein erster Roman raus und ich gehe dann fast wieder ein bisschen zurück in die klassischen Medien, um mich ein bisschen entspannen von dem, was ich da habe.
Hast du das auch gebraucht, jetzt nachdem so viel eben digital und so wieder ein bisschen klassisch etwas Haptisches zu haben?
Ja, mega. Also ich freue mich jetzt fest auf die klassischen Publikums- und Lesesituationen. Man schätzt sie anders, wenn man gemerkt hat, wie umständlich ein Orga kann sein, wenn es eben digital wird oder rein virtuell stattfindet. Ja.
Nein, Sarah, wir könnten, glaube ich, noch ewig reden über unsere Erfahrungen, aber ich danke dir recht herzlich und danke, hast du Zeit genommen.
Ja,
und
danke
viel
dir.
Viel Spass noch für morgen und für alles, was noch kommt.
Ja, danke vielmals. Es hat mich gefreut, mit dir zu reden.